Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. In Deutschland versorgen 1.887 Krankenhäuser rund 17 Millionen stationäre Patienten. Und während die Zahl der Behandlungen in Krankenhäusern anhaltend hoch ist, nimmt die Zahl der Krankenhäuser indes eher ab. Und dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Zu Jahresbeginn trat die umstrittene Krankenhausreform von noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Kraft. Was bedeutet diese Reform und was sind Kritikpunkte? Über diese und weitere Fragen möchte ich heute im Interview mit Herrn Dr. Gass. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kurz DKG, dem Dachverband der Krankenhausträger, sprechen. Hallo Herr Dr. Gass, ich freue mich, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo, ich freue mich auch dabei sein zu können.
Herr Dr. Gass, dass die Krankenhausreform sehr umstritten ist, steht außer Frage. Es gibt viel Kritik. Man hört in den vergangenen Jahren, unabhängig jetzt von Reformen und Ähnlichem, dass es unserem Gesundheitssystem nicht gut geht. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie ist denn konkret derzeit die wirtschaftliche Lage? Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern da einen kleinen Überblick geben?
Ja, die wirtschaftliche Lage in den Krankenhäusern hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Wir hatten bis zur Corona-Pandemie, kann man sagen, eine Situation, die in etwa so 70-30 war. Das heißt, 70% der Krankenhausstandorte haben positive Zahlen oder eine schwarze Null geschrieben als wirtschaftliches Ergebnis und etwa 30% waren immer mal im Defizit. Das ist dann aber so gewesen, dass das dann natürlich auch gewechselt hat. Dann war man mal ein Jahr etwas defizitär und ein anderes Jahr lief es dann wieder etwas besser, sodass man auch wieder die Chance hat, dann ein paar Rücklagen aufzubauen. Und die Profite in Krankenhäusern sind sowieso ganz knapp. Also wir reden hier über die Zeit vor der Corona-Pandemie davon, dass wir in etwa 2, maximal 3% Betriebsergebnis erreichen konnte. Das ist über alle Unternehmen, über alle Branchen betrachtet relativ niedrig. Deshalb auch diese Schwankung bei den Häusern um die schwarze Null herum. Und dann kam ja die Corona-Pandemie mit ihrer Ausnahmesituation. Und danach ging es sozusagen sehr kontinuierlich und sehr schnell bergab. Wir hatten in den Jahren nach Corona zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung war, wir hatten weniger stationäre Patienten. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Die Patienten haben zum Teil den Gang ins Krankenhaus gescheut. Auf der anderen Seite hatten wir die Situation, dass während dieser Corona-Zeit neue Regeln in Kraft getreten sind, die den Krankenhäusern im Personalbereich zusätzliche Vorgaben gemacht haben, sodass man auch mit dem vorhandenen Personal gar nicht mehr in der Lage war, so viele Patienten zu behandeln, wie das vor Corona der Fall war. Also rückgehende Fallzahlen nach Corona, die haben die Krankenhäuser wirtschaftlich belastet und gleichzeitig dann die Situation, dass wir ja in den Jahren 22 und 23 wirklich eine galoppierende Inflation hatten. Das haben auch alle Bürgerinnen und Bürger ja mitgespürt, kam auch bei den Krankenhäusern an. Aber anders als in anderen Branchen können Krankenhäuser nicht ihre Preise selbst festlegen. Der Bäcker hat seine Brötchenpreise und Brotpreise erhöht, um sich zu refinanzieren, die Kosten zu decken. Das können Krankenhäuser nicht. Die Krankenhauspreise, wenn ich so sagen will, die wir gegenüber den Krankenkassen abrechnen können, sind in einem staatlich festgelegten System festgelegt und werden dort weiterentwickelt. Und das hat nicht gereicht, um den Inflationsausgleich herzustellen. Deshalb ist diese Kostenerlösschere auseinandergegangen. Die Fallzahlen sind gesunken bei im Prinzip gleichem Personalbestand. Und das hat zu einer wirklich dramatischen Entwicklung geführt. Wir liegen mittlerweile an einem Punkt, wo 80% der Krankenhäuser defizitär sind und nur noch 5-10% positive Ergebnisse haben, der Rest so um die schwarze Null. Und das jetzt kontinuierlich. Das heißt, wir haben wirklich massiv Rücklagen verbraucht. Es ist in vielen Krankenhäusern nichts mehr übrig. Wir haben Kreditlinien überschritten und deswegen stehen viele Krankenhausstandorte auch tatsächlich jetzt vor der Insolvenz oder vor der Frage, hart konsolidieren zu müssen. Es ist eine bisher nie dagewesene wirtschaftliche Notlage,
die ja auch nicht nur durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde.
Nein, wie gesagt, die Corona-Pandemie war sicherlich zusammen mit dem Ukraine-Krieg ein Stück weit Impuls dann für die Inflationsentwicklung. Aber dort hat dann das Preissystem nicht funktioniert oder das Finanzierungssystem, sodass wir in diese Situation gerutscht sind und gleichzeitig dann diese zurückgehenden Fallzahlen, die sich auch bis heute nicht, wenn ich mal so sagen darf, erholt haben. Also wir haben noch nicht das Niveau von vor Corona erreicht, werden wir vielleicht auch so schnell nicht erreichen, wegen der Limitierungen im Personalbereich.
Jetzt soll ja die beschlossene Krankenhausreform die Krankenhäuser unterstützen, ich nenne es mal entlasten. Was sind denn die Kernpunkte dieser Reform?
Bevor ich die Punkte bewerte, will ich sie tatsächlich erstmal darstellen. Wir haben ja da Kritik dran, aber dazu kommen wir gleich noch. Die wesentlichen Ziele, politischen Ziele dieser Reform, die wir im Übrigen auch teilen, das will ich ausdrücklich sagen, ist ja, die Krankenhauslandschaft zu verändern, also die Standorte zu verändern, die Anzahl zu verändern, mit der Zielsetzung, das ganze System zukunftsfest zu machen. Weil wir wissen, wir werden weniger Fachkräfte zur Verfügung haben. Wir wissen, wir haben noch komplexere Infrastrukturanforderungen, was die Medizintechnik angeht, was IT-Strukturen angeht, sodass kleine Standorte wirklich extreme Schwierigkeiten haben werden, zu überleben und die Leistung so zu erbringen, wie wir sie auch erwarten als Patientinnen und Patienten. Deshalb ist der Gedanke grundsätzlich richtig, dort, wo es in Regionen möglich ist, Krankenhausstandorte stärker zusammenzufassen, also Fusionen durchzuführen, aber auch Krankenhausstandorte dahingehend zu verändern, dass man sagt, wir wollen die Krankenhäuser in die Lage versetzen, sich auf das zu konzentrieren, was sie gut können. Das heißt, Grundversorgungskrankenhäuser auch stärker auf Grundversorgungsaufgaben zu konzentrieren, Spezialbehandlungen, die vielleicht auch komplexer sind und entsprechend mehr Know-how erfordern, in Zentren stärker zu konzentrieren. Aber da muss man dann eben auch die Finanzierung daneben stellen. Also das eine ist eben der beschriebene Umbau der Krankenhauslandschaft. Am Ende werden wir auch weniger Krankenhausstandorte als die 1.800 haben, die Sie in Ihrer Anmoderation angesprochen haben. Und dazu soll dann, das ist das zweite Thema, die Finanzierungsreform dienen. Man will wegkommen, so ist die politische Botschaft, von den Fallpauschalen. Herr Lauterbach spricht davon, er will sie überwinden mit seiner Finanzierungsreform. Form, wo also heute jeder Patient als einzelner Fall im Prinzip am Ende des Tages dafür sorgt, dass die Krankenhäuser finanziert sind. Es gibt kein Grundbudget heute und da soll stärker eine Strukturfinanzierung, es wird bezeichnet als sogenannte Vorhaltefinanzierung eingeführt werden, die Fallzahl unabhängig sein soll. Und deshalb, und da schließt sich der Kreis, eben diese kleinen Grundversorgungskrankenhäuser, von denen ich eben gesprochen habe, in die Lage versetzen soll, auch mit weniger Patienten ihre Kosten zu decken, weil sie ja diese Vorhaltefinanzierung bekommen, zusätzlich beziehungsweise in Ergänzung, muss man sagen, zu der Fallpauschale, die nicht aufgegeben wird. Also Strukturreform plus Finanzierungsreform, das sind die großen Ziele. Dazu kommt, das Thema Ambulantisierung soll vorangebracht werden. Und über allem schwebt der Begriff der Qualität, der immer wieder auch eingeführt wird. Auch darüber kann man sich streiten, ob die Qualität heute wirklich so kritisch ist, wie Herr Lauterbach sie oftmals darstellt und ob die Reformen zu einer entsprechenden Verbesserung führen.
Wird es denn, ich sage jetzt mal, Spielräume bei der Umsetzung geben, weil die Verantwortung liegt ja letztendlich bei den einzelnen Bundesländern, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau, das ist jetzt der spannende Punkt. Bisher, auch das ist, glaube ich, wichtig für die Hörerinnen und Hörer nachzuvollziehen, gibt es eine geteilte Verantwortung zwischen den Bundesländern und dem Bund. Die Bundesländer sind zuständig für die sogenannte Krankenhausplanung. Das heißt, jedes Bundesland macht einen Krankenhausplan. Das ist seit Bestehen der Bundesrepublik so. Und in diesem Krankenhausplan ist für das Land festgelegt, welche Krankenhausstandorte soll es geben und an was soll an diesen Krankenhausstandorten an Leistungen erbracht werden, und zwar strukturiert nach sogenannten Fachabteilungen. Das kennen die Menschen auch, die Fachabteilung Innere Medizin, Chirurgie, Hals, Nasen, Ohren, Gynäkologie und so weiter. Da gibt es ein Spektrum von, ich sage jetzt einfach mal, 10, 15 Fachabteilungen, und die verteilen sich dann auf die Krankenhausstandorte nach Bettenzahl. Das System soll komplett umgesteuert werden, und zwar nach einer bundesweit einheitlichen Vorgabe. Zukünftig sollen die Bundesländer ihre Planung nach sogenannten Leistungsgruppen machen, nicht mehr nach Fachabteilungen. Das heißt, den einzelnen Krankenhausstandorten werden Leistungsgruppen, das sind Teilbereiche einer Fachabteilung, zugewiesen, die nicht mehr in einer Größenordnung von 10 oder 15, sondern feingliedriger mit etwa 60 Leistungsgruppen beschrieben sind in dieser Reform. Das dient dazu, die Leistung, das Leistungsspektrum genauer zu definieren. Hintergrund ist, man will die komplexeren Leistungen, die sich in einer größeren Fachabteilung verbergen, in diesen Leistungsgruppen beschreiben und sagen, okay, diese komplexen Leistungen der Chirurgie zum Beispiel, die gehören aber nicht in alle eine allgemeinchirurgische Abteilung, sondern als Leistungsgruppe zum Beispiel dann an ein Zentrum. Und insofern hat man eine stärkere Differenzierung. Man kann feingliedriger die Krankenhausplanung machen. Und dazu sollen sich alle Bundesländer verpflichten, was sie dem Grunde nach auch machen. Jetzt wird es aber spannend, und dann ist die konkrete Antwort auf Ihre Frage, wie viel Entscheidungsspielraum haben die Länder noch? Denn der Bund will auch festlegen, welche Voraussetzungen ein Krankenhaus haben muss, was die Personalausstattung angeht, also wie viele Fachärzte, welche medizintechnische Infrastruktur, welche sonstigen Strukturen muss ein Krankenhaus vorhalten, um also die Patientenbehandlung in dieser Leistungsgruppe auch tatsächlich ausüben zu können. Und das ist neu, das gibt es so bisher nicht. Und hier gibt es vom Bund Vorgaben, die Bundesländer insoweit kritisieren, als sie sagen, die sind viel zu streng, viel zu hoch gesetzt. Und da haben wir Probleme an Krankenhäusern in der Fläche, diese Vorgaben vollumfänglich zu erfüllen. Und die Bundesländer sagen, dafür gibt es auch gar keine wissenschaftliche Evidenz, diese Vorgaben so hoch zu setzen mit der Begründung, nur dann kann gute Medizin in diesen Krankenhausstandorten erfolgen. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt, weil das Gesetz ist zwar beschlossen, aber jetzt geht es in einer Debatte zwischen Bund und Ländern um die Konkretisierung dieser Vorgaben für die Leistungsgruppen und damit auch für die Frage, wo kann zukünftig eigentlich noch ein Krankenhaus erhalten bleiben und mit welchem Aufgaben- und Leistungsspektrum?
Dann sind wir ja im Grunde auch schon, ich sage jetzt mal, bei der Kritik. Was sind denn Ihre konkreten Kritikpunkte an der Reform?
Also, ich will zunächst mal beginnen mit der Frage, wo stimmen wir überein? Denn man muss sich ja immer den Vorwurf gefallen lassen, ihr kritisiert nur, ihr habt gar keine eigenen Vorschläge oder ihr wollt alles so erhalten, wie es schon immer war. Und das ist nicht der Fall. Wir haben immer wieder erklärt, auch gegenüber dem Bundesgesundheitsminister, dass wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft auch diese Veränderungsnotwendigkeit sehen und dass auch die Bereitschaft der Träger, also der Eigentümer der Krankenhäuser, da ist, diese Veränderung mitzugehen, wenn sie denn planvoll erfolgt, wenn man die Gelegenheit hat, sich darauf einzustellen, wenn sie durch entsprechend passende Rahmenbedingungen begleitet wird. Und insofern haben wir zwei, sagen wir, zentrale Kritikpunkte an der Reform. Der eine Kritikpunkt ist der, und da teilen wir die Kritik auch mit den Bundesländern und tatsächlich auch mit den Bundesländern, die am Ende jetzt im November des vergangenen Jahres gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie dieses Gesetz über die Hürde bringen, damit wir da überhaupt weiterkommen. Und auch diese Länder, die also dieses Gesetz am Ende dann mit beschlossen haben, gegen die Stimmen eines anderen Teils der Länder, haben gesagt, diese Vorgaben, von denen ich eben gesprochen habe, für uns, für unsere Krankenhausplanung, die sind viel zu eng gefasst. Wir haben da überhaupt nicht mehr den notwendigen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum, um für unsere Regionen, für die wir verantwortlich sind als Länder, damit dort noch Krankenhausversorgung möglich ist, zu entscheiden. Aber hier soll weiterhin ein Standort mit diesem oder jenem Leistungsangebot da sein. Wenn diese jetzt festgelegten bundesweiten Vorgaben so definitiv festgelegt werden und dann auch dazu führen, dass wer die nicht erfüllt, keine Patienten behandeln darf und die Vergütung nicht bekommt dafür, dann sind uns die Hände gebunden und dann können wir nicht mehr die flächendeckende Krankenhausversorgung in Deutschland garantieren. Das ist der zentrale Kritikpunkt und der ist auch verknüpft gewesen immer mit dem Hinweis, liebe Bundesregierung, lieber Gesundheitsminister, leg doch mal eine Auswirkungsanalyse dafür vor, was du hier machst. Also zeig doch mal, der Öffentlichkeit, uns als Krankenhausträgern, aber auch den Bundesländern, wie wirken sich denn deine Vorgaben tatsächlich aus? Wenn du diese Vorgaben machst, wie viel Versorgung ist denn dann auch in dünner besiedelten Regionen noch möglich? Oder wie stark zentralisieren wir durch deine Vorgaben die Versorgung? Wie werden sich die Wegstrecken für die Menschen entwickeln? Was können wir sozusagen dann in den ländlichen Räumen noch tun? Das ist nicht erfolgt und deswegen haben wir immer gesagt, wir brauchen auf der einen Seite diese Auswirkungsanalysen, um überhaupt objektiv das alles beurteilen zu können. Und wir brauchen auch, und das war das Credo der Bundesländer, einen Gestaltungsspielraum. Das heißt, man kann diese Vorgaben machen als bundesweite Orientierungsgrößen, aber wir müssen dann als Bundesländer auch die Möglichkeit haben, im begründeten Fall davon abweichen zu können, um einem Krankenhausstandort überhaupt die Existenz zu ermöglichen. Mhm. Der eine Bereich, ja.
Gibt es denn, ich sage jetzt mal, externe Szenarien, was passieren würde, wenn die ganze Reform jetzt 1:1 so umgesetzt würde?
Ja, die gibt es. Wir haben dann, nachdem das Ministerium gesagt hat, ja, brauchen wir nicht diese Auswirkungsanalysen. Wir wissen alles, so irgendwie wird schon gut gehen. Also wir haben hier ganz viel Prinzip Hoffnung auch in dieser Reform. Das ist wirklich spannend, wenn man hört, dass da ja ein Minister angetreten ist damals und hat gesagt, ja, ich mache Politik auf wissenschaftlicher Basis und das ist alles valide und so weiter. Und ich umgebe mich nur mit den besten Experten und deswegen ist auch alles gut. So ist jetzt sozusagen das Ergebnis ein Stück weit das Prinzip Hoffnung. Man sagt, wir haben hier eine Idee, wie das sein könnte und sein sollte. Die schreiben wir jetzt ins Gesetz und dann wird das schon gut sein. Daraufhin haben wir gesagt, so kann man halt Politik nicht machen, schon gar nicht in einem so wichtigen Feld, wo es ja wirklich um einen elementaren Bereich der sozialen Daseinsvorsorge geht. Und wenn Sie mal ein Krankenhaus geschlossen haben, dann können Sie nicht sagen, oh, war ein Fehler, wir müssen doch wieder ein Krankenhaus an diesem Standort haben. Das werden Sie nicht hinbekommen. Dann werden Sie niemals mehr diese Fachkräfte finden, die Sie dann brauchen, um so einen Standort zu betreiben. Die sind alle woanders und werden auch nicht wieder zurückkommen. Deswegen haben wir gesagt, hier geht wirklich Sorgfalt vor Schnelligkeit. Wir haben eine eigene Analyse gemacht und haben dann diese Kriterien mal angewandt mit öffentlich zugänglichen Daten, die wir auch haben. Und haben festgestellt, wenn man das jetzt wirklich 1:1 so umsetzen würde, wären auf einen Schlag von den 1.800 Krankenhausstandorten 600 bis 800 massiv gefährdet. Und zwar ohne, dass man jetzt sagen kann, das sind irgendwie dann vielleicht alles verzichtbare Standorte, weil drumherum ein paar andere sind, sondern die fallen dann einfach weg, weil sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen, egal ob sie notwendig sind. Und das ist eine Situation, die wir ganz kritisch betrachtet haben, haben gesagt, also man kann ja alles machen, aber wenn man so deutlich die Anzahl der Standorte reduziert mit diesen Vorgaben, dann muss man vorher wissen, wie das konkret aussieht und muss vorher überlegen, ist das wirklich zu verantworten und auch in welchem Zeitraum soll denn dann dieser Veränderungsprozess stattfinden. Denn theoretisch, wenn so viele Krankenhausstandorte in Frage gestellt werden, müssten ja die Patienten irgendwo anders behandelt werden. Die sind ja deswegen nicht verschwunden, nur weil diese Krankenhäuser nicht mehr da sind. Die wandern dann ab, wenn sie es denn können, zu den anderen Standorten, die noch verbleiben. Und die müssten ja dann von der Infrastruktur, aber auch personell in die Lage versetzt werden, diese Patienten quasi über Nacht zu versorgen. Und das funktioniert nicht. Das wissen wir aus Krankenhausschließungen, die es ja heute gibt, da gibt es immer Verwerfungseffekte und die muss man tatsächlich vordenken und muss sie dann versuchen zu begleiten, damit die Kollateralschäden möglichst gering sind.
Inwiefern könnte denn unter einer neuen Bundesregierung es noch zu Änderungen kommen oder können dann noch Änderungen angestoßen werden?
Das Gute an der Politik ist, wir sehen das jetzt gerade in Amerika, nicht, dass ich das begrüße, was da passiert, aber Gesetze kann man eben ändern. Da wird über Nacht alles Mögliche geändert. Das ist jetzt nicht unser Vorschlag. Aber natürlich ist es so, wir haben im Februar Neuwahlen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine neue Bundesregierung gibt, was ja eher wahrscheinlich ist als unwahrscheinlich und möglicherweise auch einen neuen Minister oder eine neue Ministerin und dort die Bereitschaft da ist, über dieses Thema, was ich jetzt relativ ausführlich beschrieben habe, nämlich diese Leistungsgruppen und deren Vorgaben nochmal zu sprechen. Dann ist natürlich die Möglichkeit einerseits gegeben, auch sehr schnell gesetzliche Änderungen vorzunehmen. Aber wir haben tatsächlich auch jetzt einen Auftrag aus dem bestehenden Gesetz, nämlich eine Rechtsverordnung muss beschlossen werden zwischen Bund, dem Bundesgesundheitsministerium und den Bundesländern, die genau diese Vorgaben betrifft. Das heißt, jetzt aktuell beginnt die Arbeit an einer Rechtsverordnung, wo die Bundesländer Mitsprache haben. Und wenn der Bund sich hier kompromissbereit zeigt, könnte man einen ganz wesentlichen Bereich, der kritisch von uns betrachtet wird, in den kommenden Monaten einvernehmlich, politisch einvernehmlich bearbeiten und neue Grundlagen schaffen.
Das klingt ja gar nicht so schlecht. Sie haben jüngst einen 10-Punkte-Plan mit Forderungen an die künftige Regierung vorgestellt. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte?
Also der erste und kurzfristig wichtige Punkt ist, dass wir eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage haben. Ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs ja auf die wirtschaftliche Lage hingewiesen und es ist tatsächlich ja auch so, dass auch durch dieses Gesetz jetzt keine Maßnahmen in Gang gesetzt wurden, die dazu führen, dass jetzt beispielsweise ab 1. Januar dieses Jahres sich die Finanzierungsbedingungen entsprechend verbessern für die Krankenhäuser. Es gibt eine gewisse Verbesserung, die ist aber nicht durchschlagend und wird eben nicht dazu führen, dass sich die Zahlen irgendwie umkehren. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir in diesem Jahr erleben, dass die Krankenhausträger reihenweise Standorte von sich ausschließen müssen, um zu verhindern, dass der ganze Konzern in eine Schieflage gerät, weil eben einige der Standorte so hochdefizitär sind. Das sind dann Veränderungen in der Krankenhauslandschaft, die eben nicht einer Logik folgen, wo ist Bedarf für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, wo ist regionaler Versorgungsbedarf, sondern die einer harten betriebswirtschaftlichen Logik folgen. Und ich glaube, das kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein. Und deswegen muss kurzfristig eine neue Bundesregierung hier eine Stabilisierung der Lage herstellen. Das heißt, wir brauchen den Inflationsausgleich in den Preisen, die Krankenhäuser mit den Krankenkassen abrechnen, um zunächst einmal sozusagen den Bestand zu sichern, um diesen Bestand dann in einem geplanten und planvollen Transformationsprozess zu verändern. Das ist der erste Punkt. Und der zweite wesentliche Punkt, den ich nennen möchte, ist das Thema Bürokratie und Deregulierung. Wir haben uns in den letzten 10 Jahren, ich will das jetzt mal so sagen, in einer politischen Gedankenwelt bewegt, die dazu geführt hat, dass jedes Problem, was aufgetaucht ist im Gesundheitswesen, auch in den Krankenhäusern, wo man politisch geglaubt hat, hier gibt es ein Problem, durch kleinteilige Regulierung und Vorgaben versucht wurde zu lösen. Wir haben ganz viele Personalvorgaben, wir haben ganz viele Struktur- und Prozessvorgaben. Wir haben im Moment die Situation, dass die Krankenhausverantwortlichen nach Untersuchungen festgestellt haben, dass unsere Pflegekräfte, aber auch unsere Ärztinnen und Ärzte am Tag 3 Stunden lang mit Dokumentation beschäftigt sind und Bürokratie. Und allein die Reduktion um 1 Stunde von diesen 3 Stunden würde uns so viel ärztliche Arbeitszeit und pflegerische Arbeitszeit ermöglichen, dass wir 20.000 zusätzliche Vollkraftstellen ärztlicherseits am Patienten hätten und 40.000 im Bereich der Pflege. Ich glaube, das sind gewaltige Dimensionen, die einfach zeigen, was da im Argen liegt. Aber zusätzlich kommt eben dazu, dass diese Regulierung, diese Kleinteile-Regulierung dazu führt, dass Krankenhausmanager und Managerinnen gar nicht mehr unternehmerisch tätig sind und unternehmerisch denken können. Sie sind eigentlich nur noch Erfüllungsgehilfe und Administratoren eines gigantischen Bürokratieprozesses und versuchen jeden Tag die Dinge umzusetzen, die ihnen vorgegeben werden von der Politik. Aber man kann gar nicht mehr pragmatisch nach guten Lösungen vor Ort suchen, um Versorgung aufrechtzuerhalten. Deswegen brauchen wir hier ein Umdenken. Wir brauchen mehr Rückdelegation von Verantwortung in die Stellen, die tatsächlich vor Ort sind und dann den Blick auf die Ergebnisqualität, wie gut gelingt Patientenversorgung, um wieder unternehmerisch tätig sein zu können. Das ist ein Stück weit auch die Botschaft, die ja viele Wirtschaftsverbände zurzeit senden. Und das ist bei uns im Krankenhausbereich vielleicht noch viel extremer mit der Regulierung, als das an anderen Stellen der Fall ist. Und dann kommen natürlich dazu viele weitere Themen, die dann darüber hinaus zu bearbeiten sind. Aber ich würde sagen, Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und einen neuen Politikstil des Vertrauens. Also wir müssen wieder mehr Vertrauen in die Akteure setzen, die vor Ort Versorgung organisieren, in die Ärztinnen und Ärzte, aber auch in diejenigen, die die Krankenhäuser leiten. Und dann haben wir auch gute Chancen über die Themen Digitalisierung, Telemedizin, mehr Gesundheitsförderung und Ähnliches sprechen wir vielleicht noch.
Jetzt muss man ja sagen, Krankenhäuser sind ja nun mal wichtig für die gesundheitliche Versorgung der Menschen insgesamt. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein? Also Einigungen wird es ja geben müssen und es wird auch wahrscheinlich noch Änderungen geben. Aber wie groß schätzen Sie denn die Chancen ein, dass konkret, ich sage jetzt mal, Ihnen zugehört wird und Ihnen Recht gegeben wird und diese Forderungen umgesetzt werden?
Also hier muss ich ganz offen sagen, wir haben ja jetzt wirklich 3 Jahre lang mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach versucht, konstruktiv einen Dialog zu führen, immer wieder auch unsere Vorschläge gemacht. Wir haben ja ganz viele Papiere formuliert, die also wirklich sehr konstruktiv auch diese Veränderung beschreiben und Angebote machen. Wer Lust hat, geht mal auf unsere Homepage und kann sich das alles anschauen. Wir haben sogar ein Buch veröffentlicht, Zukunft der Krankenhausversorgung in Deutschland. Wir sind da auf ziemlich taube Ohren gestoßen und deshalb glaube ich, wir brauchen einen Wechsel an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums. Ich sage das so deutlich, um wieder mehr Offenheit zu bekommen im politischen Dialog. Wir haben jetzt erlebt, dass der Minister ja diese Regierungskommission eingesetzt hat, handverlesene Personen aus seinem Bekanntenkreis, die er für qualifiziert hält, um all das zu machen, was ihm vorschwebt. Er hat bewusst ich nenne das ja mal so, etablierten Partner der Selbstverwaltung aus den Krankenkassen, aus der Ärzteschaft, aus den Krankenhäusern selbst ausgeschlossen und hat auch klar erklärt, das sind jetzt keine Akteure, mit denen ich einen Dialog führen möchte, weil die Vorschläge kenne ich schon alle, ich brauche ganz neue Ideen. Das kann man alles so machen, aber wenn man dann sieht, dass diese Ideen eben nicht so funktionieren, dann spätestens muss man, glaube ich, sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch den Dialog nochmal eröffnen. Und insofern, ich bin optimistisch wegen der Neuwahlen und hoffe da auch einfach auch auf einen personellen Wechsel. Wenn der nicht kommen würde, dann bin ich etwas skeptisch. Dann werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit erleben. Aber auch hier gilt natürlich, irgendwann wird die Not so groß sein, dass Politik erkennt, dass sie die falsche Richtung eingeschlagen hat. Aber dann haben wir viel Porzellan zerschlagen und das geht am Ende auch zulasten der Patientinnen und Patienten und das sollten wir unbedingt vermeiden.
Jetzt haben Sie gerade schon kurz Digitalisierung, Telemedizin und diese Bereiche angesprochen. Vielleicht um, ich sage es mal, einen positiven Abschluss zu finden. Inwiefern sind da denn die Zukunftsaussichten? Also wie sind da so die Pläne? Also von Digitalisierung hört man ja immer wieder, digitale Krankenakten ist ja immer wieder ein Thema gewesen. Wie ist denn da der Stand der Dinge und wie dürften sich diese Bereiche in Zukunft entwickeln?
Ja, also ich will ganz ausdrücklich mit einem positiven Blick nach vorne dann auch dieses Gespräch beenden, denn wir haben viel über kritische Punkte gesprochen. Ich glaube, das ist auch notwendig und gut so. Man muss den Finger in die Wunde legen, um zu erkennen, wo ist Veränderungsbedarf. Aber wir haben Chancen, wir haben große Potenziale im Gesundheitswesen, auch in den Krankenhäusern. Wir haben eine große Herausforderung natürlich vor uns. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Die ist natürlich fürs Gesundheitswesen insofern ganz besonders relevant, weil wir nicht nur Fachkräfte verlieren, die, weil sie älter sind, dann in den Ruhestand gehen und nicht mehr so viele junge nachwachsen. Nein, wir haben eben auch durch die älter werdende Gesellschaft eine höhere Nachfrage im Gesundheitswesen. Und das ist natürlich sozusagen eine doppelte Herausforderung. Aber trotzdem, es gibt Potenziale. Das erste Potenzial ist, ich habe es kurz angesprochen, natürlich das Thema Gesundheitsförderung und Vorsorge. Deutschland liegt relativ weit hinten auch im europäischen Vergleich, was das Vermeiden von vermeidbaren Krankheiten angeht. Da gibt es sehr valide Untersuchungen. Wir trinken zu viel Alkohol, wir bewegen uns zu wenig. Wir haben insgesamt nicht die beste, gesündeste Lebensweise. Auch das Thema Vorsorge ist nicht perfekt bei uns. Das heißt, da gibt es viel Potenzial, Krankheiten zu vermeiden, damit das System erst gar nicht belastet wird mit diesen vermeidbaren Erkrankungen. Das ist das Erste, was wir unbedingt machen müssen. Und der zweite Punkt ist, wir müssen natürlich insgesamt effizienter werden in unserer Leistungsabbringung. Und das Thema Digitalisierung ist da ein ganz wichtiger Baustein. Wir werden ja perspektivisch mehr Informationen haben, mehr Daten. Wir werden früher erkennen können, wo entwickelt sich beim einzelnen Patienten möglicherweise auch eine Erkrankung in einen kritischen Bereich hinein. Wo muss man früh einsteigen, um versorgen zu können? Wo ist im Zweifelsfall auch der richtige Punkt, wo ein Patient, eine Patientin zukünftig Versorgung bekommt, damit sie nicht mehr wie heute sehr oft der Fall ist, durchs System erstmal irrt, in Anführungszeichen, bis sie wirklich an der richtigen Stelle angelangt ist. Viele Doppeluntersuchungen können vermieden werden. All das ist möglich. Und dann kommt dazu der Bereich der Telemedizin, der es uns ermöglicht, auch über Entfernung hinweg Patienten an einem Ort gut zu versorgen, ohne dass das Fachpersonal selbst unbedingt präsent sein muss. Wir haben große, kompetente Zentren in den Krankenhäusern. Das sind oft die Universitätskliniken, aber auch große Maximalversorger, die hervorragendes Know-how und hervorragende Experten haben, die kleinere Häuser in der Fläche gut beraten können, die in einem Austausch dann auch telemedizinisch, teleneurologisch, teleradiologisch unterstützen können. Das sind Chancen, die im Moment noch zum Teil brach liegen, die wir nutzen können. Und die führen natürlich dazu, dass man auch mit weniger Personal mehr Versorgung organisieren kann. Und das ist das große Ziel, dass wir mit dieser wachsenden Effizienz in der Lage sind, mit weniger Personal, was uns zur Verfügung steht, mehr gute Versorgung zu organisieren, auch in der Fläche. Dazu gehört dann zum Abschluss nochmal das Stichwort der Deregulierung. Wir müssen wieder mehr Gestaltungsspielräume eröffnen. Und insofern, also wir können positiv nach vorne blicken. Es ist nicht so, dass wir Sorge haben müssen, dass bei uns alles zusammenbricht. Aber da geht es jetzt darum, auch die richtigen politischen Weichen zu stellen und Entscheidungen zu treffen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem positiven Schlusswort. Ich darf mich an dieser Stelle sehr für das interessante Interview bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Gass, und darf Ihnen auch weiterhin alles Gute wünschen. Und wir werden auf jeden Fall mal schauen, was die Bundestagswahl bringt. Wir hoffen das Beste.
Ja, herzlichen Dank, Frau Krüger, auch an Sie für das Gespräch.
Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut unbedingt einmal auf unserer Homepage effekten-spiegel.com da vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden, auch in Bezug auf Gesundheitsunternehmen zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.